Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem wir den 1. Mai gut überstanden haben, können wir uns jetzt schon mal auf Pfingsten freuen. Und für die Gruppe, die am 7. Mai nach Siebenbürgen fliegt, bieten wir heute schon mal eine Vorbereitung an. Das passt ganz gut, da am 16. März im Westpreußischen Landesmuseum Dr. Markus Lörz, leitender Kurator des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim, einen Vortrag über die fast 900-jährige Geschichte Siebenbürgens gehalten hat. Im Rahmen der Ausstellung »Die Gerufenen« konnte er darstellen, wie es überhaupt zur Ansiedlung deutscher Siedler im Karpatenbogen gekommen ist. Die geografische Lage Siebenbürgens ist so zu beschreiben, dass es das Zentrum und den Nordwesten Rumäniens bildet. Von den südlicheren und den östlicheren Landesteilen wird Siebenbürgen durch die Ostkarpaten und Südkarpaten getrennt, die zusammen den südlichen Karpatenbogen bilden. Ab ca. 900 besiedelten die Ungarn im Zuge ihrer Landnahme das Karpatenbecken und damit auch das Gebiet des heutigen Siebenbürgens. Ab ca. 1147 begann die Besiedlung mit Siedlern, die hauptsächlich aus dem Mittelrhein- und Moselgebiet, Flandern und Wallonien stammten. Die ersten 13 Orte wurden in der Hermannstädter Gegend gegründet. Die Siedler sollten die Gebiete bevölkern, die Grenzen gegen Einfälle aus dem Osten für Ungarn und Europa sichern und die Wirtschaft beleben. Um 1200 wurde erstmals der Begriff Saxones, lateinisch Sachsen, urkündlich gebraucht. Unter diesem wurde im mittelalterlichen Ungarn fortan als Sammelbegriff alle deutschen Gastsiedler als Rechtsgemeinschaft zusammengefasst, deren Grundlage das sächsische Bergrecht bildete. Es waren sächsische Bergleute aus dem Erzgebirge nach Siebenbürgen geholt worden, um dort die Edelmetallvorkommen zu erschließen. Sie ließen sich ihre angestammten, sehr weitreichenden Privilegien vom ungarischen König bestätigen. Als Anreiz für die weite und beschwerliche Auswanderung erhielten die Siedler weitgehende Autonomierechte, das heißt, sie konnten sich nach eigenem Recht selbst verwalten und ihre Anführer selbst wählen, die direkt dem König unterstanden und nur diesem Abgaben und im Verteidigungsfall militärische Hilfe leisteten. Zugestanden wurde ihnen auch ein Eigenkirchenwesen mit Selbstverwaltung und Wahl der Geistlichen.
Das Gewissen wehrt sich, es ist bedeckt vom Sturm. Was ich getan hatte, ist längst nicht mehr. Seelen und Tinker, wir bleiben blind und taub. Die Sonne brennt ihren Namen auf unsere Haut. Oh, yeah. Abschied vom Glauben, dass alles gut wird. Zerbrechen langsam so wie's Eis. Die Giganten kämpfen direkt vor unserer Tür. Und wir warten ab, bis wir uns verlieren. Der Sturm kommt schneller als man denkt. Wir müssen die Zeichen sehen, bevor der Vorhang fällt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt. Tiere flüchten in aller Stille. Sie verschwinden, bis man sie nicht mehr sieht. Wir vergessen alles, was früher wertvoll war. Die Schönheit geht und nichts bleibt da. Der Sturm kommt schneller, als man denkt. Wir müssen die Zeichen sehen, bevor er Vorhang fällt. Sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt.
sehen ein ganzes Stück. Scherben unserer Welt, sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt, sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt, sonst laufen wir auf den Scherben unserer Welt.
Warum verließen nun die Menschen freiwillig ihre Heimat? Wir hatten es schon in der letzten Sendung im März gehört. Was bringt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen? Wir erleben es auch heute wieder. Da sind es soziale Nöte, Hungersnöte, Überbevölkerung, Verfolgung, Arbeitslosigkeit, Bürgerkrieg, geringe soziale Aufstiegschancen, keine Lebensperspektive, Intoleranz. Man muss dazu wissen, dass es zwei Kategorien von Siedlern gab. Die einen, von denen wir hörten, die vom König auf dem Königsboden zum Siedeln ins Land gerufen worden waren, auch um seine Macht gegenüber dem Adel zu stärken. Die anderen deutschen Siedler, die sich auf dem Adelsboden angesiedelt hatten, waren nicht frei, sondern dem ungarischen Adel untertan. Die Bedingungen in Siebenbürgen waren, wirtschaftlich gesehen, für die privilegierten Gastsiedler auf dem Königsboden sehr gut. Das Land war reich an Wäldern, Flüssen, fruchtbaren Böden für die Landwirtschaft und Edelmetall sowie Salzvorkommen in den Karpaten. Gewerbe und Handel in den freien Städten Hermannstadt, Kronstadt oder Schäßburg entwickelten sich rasch. Insbesondere auch wegen der geringen Abgaben und keinen gewerblichen Einschränkungen. Es gab aber auch häufig kriegerische Einfälle von den Mongolen, Tataren, Osmanen aus dem Osten. Trotzdem entwickelte sich das Land, was sich letztlich auch auf die Gestaltung der Kirchen ablesen ließ. Zum einen wurden diese Kirchen auf dem Gebiet der Freien, das heißt nicht einem adeligen unterstehenden Gelände, zu Kirchenburgen ausgebaut. Zum anderen waren diese jedoch keine reinen Wehranlagen, sondern konnten reich mit Altären und liturgischen Geräten ausgestattet werden. Die Siebenbürger Sachsen in Rumänien mussten eine wechselvolle Geschichte über sich ergehen lassen. Machen wir einen großen Sprung nach 1942-43. Doch zuerst nochmal Musik.
Dein Gesicht, es spiegelt sich in Regenpfützen, ey, sogar grau kannst du gut tragen. Wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad suche, ich find es hier. Oh, Heimat, schön wie du. Vater, wenn ich keinen zum Reden hab. Sag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Wie du und ich nachts allein im Neonlicht. Manchmal tanze ich mit dir. Komm, tu nicht so, ich kenn dich in- und auswendig. Und du weißt viel zu viel von mir. Mal bist du laut, mal bist du leise, mal müde, doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein. Oh Heimat, schön wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh Heimat, wie du wieder aussiehst. Ich sag dich immer, immer bei.
'42/43 schließt NS-Deutschland Verträge mit seinen Verbündeten Ungarn und Rumänien, die es sogenannten Volksdeutschen erlauben, in die Wehrmacht bzw. Waffen-SS einzutreten, was viele daraufhin taten. Diese Soldaten wurden durch einen Staatsvertrag in Ungarn bzw. Führererlass in Rumänien deutsche Staatsbürger, die damit de facto ausgebürgert wurden. Nach Kriegsende wurden sie daher in der Regel nach Deutschland verbracht. Am 23. August 1944 kapitulierte Rumänien und erklärte den bisherigen Verbündeten den Krieg. Daraufhin wurden vom 6. bis zum 19. September die Sachsen Nord und einiger Dörfer Mittelsiebenbürgens von der Wehrmacht evakuiert. Viele siedelten danach in Österreich und Deutschland. Im rumänischen Südsiebenbürgen begannen Internierungen Rumäniendeutscher. Obwohl die rumänische Regierung offiziell dagegen protestierte, musste sie schließlich dem Druck der Sowjets nachgeben und stimmte der Verschleppung arbeitsfähiger Rumäniendeutscher zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion ab dem 11. Januar 1945 zu. Genau genommen waren die Siebenbürger Sachsen in Südsiebenbürgen von Flucht und Vertreibung nicht betroffen, da Rumänien seine deutsche Bevölkerung nicht ausgewiesen hat. Jedoch kam es 1945 neben der Deportation in die Sowjetunion zur Enteignung und Aberkennung der Bürgerrechte. Erst 1950 erhielten die Rumäniendeutschen das Wahlrecht zurück, ihre Häuser erst 1956. Waren bereits zuvor jährlich mehrere hundert Siebenbürger Sachsen ausgereist, erhöhte sich nach einem Abkommen mit der BRD ab 1978 die Zahl. Nach dem Ende des Kommunismus kam es 1990 zur massenhaften Auswanderung von über 111.000 Rumäniendeutschen. Von ehemals über 250.000 Siebenbürger Sachsen vor dem Zweiten Weltkrieg leben heute, Stand der Volkszählung 2011, noch 12.000 von ihnen in Siebenbürgen. Wie sehen Sie heute die Zukunft der Siebenbürger Sachsen?
Ja, das Lebensumfeld speziell in den Dörfern Siebenbürgens, das hat sich seit der massenhaften Aussiedlung Anfang der 1990er Jahre doch stark verändert. So hat zum Beispiel seit 1978 wurden 166.000 Siebenbürger Sachsen noch als Einwohner erfasst. Heute sind es nur noch ca. 12.000, die in Siebenbürgen verblieben sind. Daher liegt die Zukunft der Siebenbürger Sachsen wohl vor allem in Deutschland. Hier sind sie sehr gut integriert. Das hat einerseits zur Folge, dass manche, insbesondere der zweiten und dritten Generation, so gut integriert sind, dass sie sich selbst mehr als Deutsche bzw. inzwischen Schwaben, Westfalen und so weiter definieren, denn als Siebenbürger Sachsen und damit die Tradition natürlich ausstirbt. Andererseits besteht bei vielen, auch jungen Sachsen, die Verbundenheit zur alten Heimat fort. Die sieht man unter anderem daran, dass die Heimatortsgemeinschaften der Siebenbürger Sachsen derzeit immer noch Mitglieder hinzugewinnen, während andere Vereine ja mit Überalterung und Mitgliederschwund zu kämpfen haben. Viele Siebenbürger Sachsen sind heute nach dem Beitritt der Rumäniens zur Europäischen Union sozusagen zu Brückenbauern zwischen Rumänien und Deutschland geworden und stoßen viele Projekte an, nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern auch sozialer und kultureller in Siebenbürgen.
Ja, danke. Ich habe noch eine zweite Frage. Wie sieht es heute mit den Kunst- und Kulturschätzen in Siebenbürgen aus? Zum Beispiel mit den Kirchenburgen. Werden sie erhalten?
Ja, also es ist so, in Siebenbürgen ist ein wachsendes Bewusstsein für die Kulturschätze der Region zu beobachten, speziell auch der Kirchenburgen. Und zum Erhalt der einzigartigen Kirchenburgenlandschaft werden derzeit viele Anstrengungen unternommen. Auch, das muss man leider sagen, wenn nicht alle Kirchen erhalten werden können. Also manche werden wohl auch zerfallen oder sind bereits gerade in den Dörfern, in denen gar keine Sachsen mehr vorhanden sind und wo auch keine Heimatortsgemeinschaft Mittel hat, um diese zu erhalten. Es gibt aber gerade in diesem Bereich sehr positive, sehr zukunftsweisende Initiativen. Und ja, die wichtigste, gerade was die Kirchenburgen anbelangt, ist sicherlich die Stiftung Kirchenburgen, die im Herbst 2015 von der Evangelischen Kirche nach Augsburger Bekenntnis in Rumänien gegründet wurde. Sie steht unter der Schirmherrschaft des rumänischen Staatspräsidenten und des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland und widmet sich neben der baulichen, der rein baulichen Erhaltung auch der Förderung der Bildungsarbeit, der Förderung von Kulturveranstaltungen vor Ort und der Förderung des Kulturtourismus in der Region und kann dadurch eben durch diese Verknüpfung mit dem Kulturtourismus, mit dem Kulturmarketing vor Ort dann eben einen sehr, sehr wichtigen Beitrag auch zum Erhalt und zur Neunutzung oder zur Umnutzung im kulturellen Bereich dieser Kirchenburgen, sofern sie eben nicht mehr für Gottesdienste genutzt werden oder genutzt werden können, dann eben sehr wichtig beiträgt.
Das nächste Lied ist für alle Gerd-Mamis, die der Himmel Licht gegangen haben. Ja mich, nein, der ich an dich erzähl, der Aufgabe nicht gemacht, und schlafen den guten Tag. Ein Denar rennen soll ich nicht, auch der Himmel vergibt erzählt, dass die Riech machen, du das wirklich schwer. Giat Mami, de beste Seen, Giat Mami, tja best ein den Do für mich, am Doten brauchen ich dich. Giat Mami, tja beste Seen, Giat Mami, verlässt mich auch ist das Gleck, ich ließ ja dir kun ich ein zurück. Ständig patrouillierst dir heran, tja, wisst alles, was ich hun noch waran. Einen Fels, der mir det hielt, weil wo nie wat mit wir muck wohl liegt. Drum so nicht kenn dich, lass mich sehn, doch im Herzen, da seine Gedenk. Der immer vom desten Bronnen, das Teil noch dir. Giat Mami, tja beste Sehen, giat Mami, tja best einen Do für mich. Am Toten brauche ich dich. Giat Mami, tja beste Sehen, giat Mami, verlässt mich auch, ist es gleich. Ich wisst ja dir, kun ich ein zurück. Pilzen, Kuchen und Backen. Wo ich ist Licht, bekomme ich auch Wind, ich werde nacken. Biechen, Wirschen und Strecken. Ohne dich werde ich für Hunger verrecken. Mami, tja beste Sehen, giat Mami, tja best einen Do für mich, am Toten brauche ich dich. Giat Mami, tja beste Sehen, giat Mami, verlässt mich, du hießt es gleich, ich wisst ja dir, kun ich ein zurück. Ich wisst ja dir, kun ich ein zurück.
Unsere Sendung heißt ja Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo. Wie sieht es eigentlich mit der münsterschen Heimat aus? Wir haben einen Rundgang im Rahmen der münsterschen Stadtspaziergänge von Stadtreisen mit dem Stadtführer Albert Middel durch die Kriegerheimstätte zwischen Berg Fidel und Kappenberger Damm gemacht. Der Rundgang stand unter dem Motto Krieger Kappes Kohlenklau. Südlich des Duisbergweges auf dem Gelände des ehemaligen Rittergutes Haus Geist entstand nach 1919 für die aus dem Krieg heimgekehrten Soldaten die Kriegerheimstätte. Beseelt von dem Gedanken an ein eigenes Haus auf eigener Scholle, gründeten sie eine Genossenschaft und errichteten in Eigenleistung und Nachbarschaftshilfe Haus auf Haus, bohrten Brunnen und bauten Wege zu Straßen aus. So hieß es in der WN und lockte frühere und heutige Einwohner der Gegend an. Krieger bezog sich natürlich auf die heimgekehrten Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg. Kappes auf das vitaminreiche Gemüse, das in den Gärten der Siedler angebaut wurde. Wie ging der Spruch? Wer im Sommer Kaps anbaut, hat im Winter Sauerkraut. Also nicht etwa, wer im Sommer Kappes klaut, hat im Winter Sauerkraut. Nein, so nicht. Besonders das Brunnenviertel weckte Erinnerungen an frühere Zeiten und manche Kinderspiele wurden wieder wach.
Ja, ganz wichtig war natürlich auch die Nahversorgung, denn man konnte ja nicht wegen jedem Pfund Butter in die Stadt fahren. Also hat man hier diesen Platz hier auch deshalb geschaffen, weil hier zwei Geschäfte waren. Und zwar war es auf der Seite die Bäckerei Klumpe. Lange Zeit dort die einzige Bäckerei gewesen und auf der Seite war es das Lebensmittelgeschäft Menges, später war es Eggemann, der Milchhändler, der dann war. Also das waren die beiden Geschäfte, die hier sozusagen das Viertel versorgten. Und das Ganze hier ist der Brunnenplatz und es war auch ein Zentrum für uns Kinder, denn hier wurde gespielt. Hier wurde also Völkerball gespielt, hier wurde Fang gespielt, hier wurde an der Wand Probe gespielt. Wissen Sie noch, was Probe ist? wissen die Mädchen noch, was Probe ist. Ärmchen, Ärmchen, Brüstchen, Brüstchen, Kniechen, Kniechen, Füßchen, Füßchen und so weiter. Das war für die Ischen, ne? Für die Animes war das gedacht. Die Jungs spielten Fußball natürlich. Womit? Irgendetwas, was man als Ball verwenden konnte, ob es ein alter Tennisball war. Ich erinnere mich sehr gut, ich habe mal einen alten Tennisball aus unserer Jauchgrube, als mein Großvater dann die Jauche aufs Land führte, tauchte ein Tennisball wieder auf, der aus welchen Gründen auch immer in die, hatte aber keinen Filz mehr. Das war jetzt alles weg. Aber damit haben wir dann gespielt. Was wurde noch gespielt?
Pinchen.
Sehen Sie mal, das ist doch schön. Sie wissen doch, was Pinchen ist.
Ja, natürlich.
Erzählen Sie doch mal eben. Erzählen Sie doch mal. Können Sie es erzählen?
Ja, Pinchen? Das war so ein Pin.
Ja, ein Stock, ein
langer,
ja.
Und ein kurzer, das Pinchen. Das Pinchen war vorne und hinten angespitzt.
Wie eine Zigarre, genau.
Ja, und dann muss man, wie hieß das nochmal hier, die Rille?
Ja, einfach so eine Ritze,
nein,
ja.
Nein, das hatte auch einen Namen.
Das weiß ich nicht, ja, aber wir,
genau.
ja.
Hier ist der Putt, oder?
Ja.
Hier wird so eine Ritze gemacht und ja. Da wurde das Pinchen da drüber gelegt. Und dann macht man
wunderbar, wunderbar.
Da hinten stand die Mannschaft. Und
das war, genau.
Der den schnappte, der...
Die kriegten erstmal Punkte dafür. Fürs Schnappen kriegte man Punkte.
Ja, mit einer Hand.
Ja, genau, das war genau. Ja, ja, ja.
Und dann gab es noch dieses Spiel.
Nee, wir müssen jetzt eben zu Ende warten. Zu Ende warten. Und dann, es gab ja zwei Mannschaften. Eine war die Burgmannschaft, die da also mit. Und das andere war die Feldmannschaft. Und die spielten gegeneinander. Feldmannschaft, ja. So, und jetzt geht's weiter. Das Pinchen flog also. Und wenn es gefangen war oder nicht gefangen war, wenn man es fing, gab es Punkte. Und jetzt gibt es das Besondere, denn man legte jetzt den Stock über diese Ritze und die andere Mannschaft musste jetzt mit dem Pinchen versuchen, den Stock zu treffen.
Ja, sicher, die hatten auch noch einen Pin, ne? Die mussten also den auch noch, wenn man konnte den auch treffen.
Nee, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Also, wo waren wir stehen geblieben? Und wenn man dann den Stock getroffen hatte, war man ab. Man ist ab, ne? Wie hieß das ja früher? Du bist ab.
Wie hieß der Titel des Stadtrundganges?
Also der letzte Teil unseres Titels heißt der Kohlenklau. Und wir haben hier auf der Seite die Umgehungs... Nein, da haben wir die Dortmunder Bahn. Und da haben wir die Umgehungsbahn, die also um Münster rumgeht als Güterbahnhof. Und auf dieser Bahn fuhren also die... fahren jetzt auch die Güterzüge und nach dem Kriege fuhren da die Güterzüge, die Kohle als Reparationszahlungen
nach Amerika
und England verschiffte. Ne? So, ja, dicke Steinkohle, die da fuhr. Und die Leute hier hatten nichts zu brennen. Und dann gab es also diese Aktionen, ich erinnere mich noch, wenn dann so ein Zug irgendwo sich anmeldete, dann hieß es Kongo mit Brickels, hieß unser Schlachtort damals. Und dann wurde es hier im Viertel lebendig, denn aus irgendwelchen Gründen haben die Leute es geschafft, diese Züge zum Stehen zu bringen. Und es gibt die wahnabenteuerlichsten Theorien darüber. Es gibt die Theorie mit Schmierseife, die Schienen, es gibt mit, sehen Sie, es gibt immer wieder was Neues.
Dingsseil durchgeschnitten.
Was war durchgeschnitten?
Das Signalseil. Das ist, also es gibt, Sie müssen jetzt nicht nach dem Wahrheitsgehalt fragen, das ist so, wird so überliefert. Ich weiß es. Sie war. Ja, es gibt auch natürlich die andere Theorie. Wir haben drüben auf der anderen Seite das Eisenbahnerviertel da hinten. Und dass da also auch Leute waren, die mit den Zugführern bekannt waren und dass da so gekungelt wurde, dass die das dann zum Stehen gebracht haben.
Hauptsächlich für Essener Strecke zuständig.
Ja,
gut. Der Schacht, wo früher die Bundesbahn ihr Depot hatte, da waren wir. Ja. Aktiv.
Ja, und wir waren hier auf dem Bahndamm aktiv. Also wenn man jetzt den Kriegerweg weiterfährt, gibt es ja die Unterführung unter der Umgehungsbahn. Und da ist ein hoher Damm auf der Seite. Und wenn dann der Zug hielt, also ich habe dieses Geräusch noch im Ohr, wenn es dann eine
Dampferblas.
Das bedeutete, der Zug stand. Dann ging es aber los. Bollerwagen raus und den Laufschritt hoch. Und wir waren ja Kinder und meine Mutter als Witwe hatte natürlich große Sorgen um die Kinder und die größeren Bengels, die kletterten dann schon auf die Wagen und dann wurde die Kohle runtergeworfen und am Anfang haben wir uns mit dem begnügt, was dann überblieb, das wurde, rollte ja den Hanger runter und dann haben wir unten mit der Hake das alles gemacht. So, mit der Zeit, das hat, ich weiß nicht, wie lange es gedauert, vielleicht ein halbes Jahr, weiß ich nicht, wurden wir natürlich auch etwas mutiger und ich habe meine Mutter überredet, mich doch auch auf den Wagen klettern zu lassen und runterzuwerfen. Und dann kommt wirklich eine Geschichte, dass ich dann da oben stand und runterwerfe und der Zug fährt an. Und ich stand da oben drauf und musste jetzt runter. Hatte Holz, also Schuhe mit einer Holzsohle, keine Klotz, sondern vom Großvater selbst gemachte Schuhe, Holz mit Holzsohle. So, runtergesprungen, auf die Puffer gesprungen. Es war glatt, ich bin durchgefallen, lag unter dem Zug, der Zug fuhr langsam an. Wir hatten aber alle schon vorher uns so Notfallpläne, nämlich hinlegen und sich nicht rühren. Meine Mutter konnte das aber nicht aushalten. Und die rief dann, also der Zug fuhr so langsam an, dass sie sagte, streck mal deinen Arm raus. Und zwischen zwei Achsen bin ich dann rangekommen. Sie hat mich also am Arm gepackt und hat mich so rausgeschleudert, dass ich also gleich den ganzen Abhang runtergekugelt bin. Kurze Zeit später hat es wirklich schwere Unfälle gegeben, jungen Männern Bein abgefahren und so weiter.
Ja, so war das auch kurz nach Ende des Krieges 1945. Unsere Kinder und Enkelkinder können sich diese Zeit nicht vorstellen und vielfach überhaupt nicht glauben.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, how do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Day that I die.
jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. Lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Und damit sind wir mal wieder am Ende unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, angekommen. Wir verabschieden uns für heute. Wir, das sind Roswitha Möller am Mikrofon und Lukas Wünnemann in der Technik. Wir freuen uns auf die nächste Sendung, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 4. Juni, Pfingstsonntag. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Mestia de gres niu der drom. Ich war den einden bei dir sein. wie du gehst, dein Zeit vergon. Ich war den einen bei dir sein. Wur jekest kon, dort wie sich nett, dort echt und ich denken mess, dort wie's echt schon hätt. Wo die auch einen best, wo er der ist, dort wo die best, eiset einen hisch, mest ja der Christ nie oder droh. Ich war den Engen bei dir sein. Wie du gehst, dein ist Zeit vergon. Ich war den Engen bei dir sein. Wat aste Check soll bräunt, dort wie sich nett, dort ich dich nicht vergessen kun, dort wie's echt schon hält. Wat dir auch einen musst, auch und wat du dienst, vertraut ja ein noch mich. Mein Leben ist mit dir noch rind, misst ja der Christ nie oder droh. Ich war den Einden bei dir sein. Wie du gehst, der ist Zeit vergon. Ich war den Einden bei dir sein. Misst ja der Christ nie oder droh. Ich war den Einden bei dir sein. Wie du gehst, dein ist Zeit vergon. Ich war den Einden bei dir
verknallt in die. singeliert für dich und dann fragst du mich, was mit mir tanzen geht. Ich glaub, ich steh auf dich, ich singeliert für dich und kann die Sterne dann sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Ich singeliert für dich und kann die Sterne dann sehen. Ich